Liebe Gemeinde, der Predigtext für heute steht im 55. Kapitel des Propheten Jesaja und geht ab Vers 6. Überschrieben: Gottes wunderbarer Weg. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinen Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde kommt, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Liebe Gemeinde, mein Wort tut, wozu ich es sende. Mitten in diesem Prophet Jesaja haben wir gehört, wie Gott sein Wort versteht. Es soll etwas tun, es soll etwas bewirken. Das heißt, was sind Worte? Worte sind sichtbar in Klang und Sprache und Form gebrachter Geist. Dahinter, hinter diesen Worten, die von Gott kommen, steckt der Geist Gottes. Und das bedeutet Gottes Kraft. Genau wie unsere Worte Kraft haben, wenn sie aus unserem Geist kommen, entweder zerstörerisch oder auch menschliche Worte können aufbauend sein, können tröstend und ermutigend sein. So sind Gottes Worte aus seinem Geist gewirkt, damals schon durch die Propheten dem Volk zugesprochen, immer auch bestätigt durch Gottes Kraft. Sie sollen tun, wozu sie gesendet sind. Sie sollen etwas bewirken, denn sie kommen aus einer Wirklichkeit. Sie kommen von der Wirklichkeit Gottes her. Und Wirklichkeit, haben wir das deutsche Wort mal wörtlich genommen, ist immer etwas, was etwas bewirkt, was etwas tut. Sonst ist es keine Wirklichkeit. Wir reden von einem Traum, von Seifenblasen, die zerplatzen. Sie sind keine Wirklichkeit. Und mitten in diesem Jesaja-Buch steht die Aufforderung an einen Prediger. Im Kapitel 40 haben wir gehört: Predige, predige. Und es könnte sein, dass dieser Mann gesagt hat: Ach, was soll ich predigen, das ganze Predigen, was hat das für einen Zweck? Was haben denn all die Predigten seit 2000 Jahren zum Beispiel schon bewirkt? Was haben sie denn bewirkt? Hat doch alles keinen Zweck. Das menschliche Leben ist wie Gras. Alle Menschen sind Gras, der ganze Mensch ist Gras, das nur verdorrt, zwar blüht, wächst, aber dann verdorrt und wie Staub zerfällt. Was soll man diesem dürren Gras predigen? Und in der vergangenen Woche hätte ich denken können, stimmt, stimmt. Da ging es mir auch so. Dreimal habe ich allein so ein dürres Gras beerdigt. Drei Menschen zu Grabe getragen und die trauernden Angehörigen begleitet. Der Mensch ist wie Gras, sagt die Bibel auch. Aber, das stimmt, aber, und jetzt kommt dieses große göttliche Aber, Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist das andere, was uns am Ende dieser Bibelstelle aus Jesaja 40 gesagt wird. Der unvergängliche Gott, der Geist Gottes, steht über dem vergänglichen Fleisch. Er ist ganz hoch und erhaben und wir hier unten nur jämmerlich. So reden wir doch manchmal. Und gebrauchen gerade bei Todesfällen oder bei Krankheiten oder bei Schwierigkeiten, Problemen, Leid in unserem Leben diese Worte Gottes und sagen, so habe ich das auch schon gehört, ja, man muss es ergeben annehmen, man muss es eben so sehen, da ist Gott und sein Ratschluss ist unausforschlich, seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und so hoch der Himmel über der Erde ist, so sind seine Gedanken. Wir können das alles nicht verstehen. Und das heißt, wir müssen es nehmen, wie es kommt. Manchmal werden gerade diese Worte Gottes hier genommen als Aufforderung zum Fatalismus, zum Annehmen eines blinden Schicksals. Das ist uns, das kann man dann sehr gut ergänzen, zu hoch. Es ist uns zu hoch. Aber ist es das, was hier gesagt wird? Nein, der hoch über allem ist, ist ja der, der redet. Und es war so schön in der Woche, vor einer Woche, wo wir den Hebräerbrief betrachtet haben, hat uns Johannes Schürer neu darauf aufmerksam gemacht. Wir haben nämlich keinen Gott, der so hoch ist, dass uns jetzt einfach alles nur immer zu hoch ist. Und dann können wir einfach da nie ranreichen und wir müssen uns eben ergeben, den Schicksalsschlägen, wie wir es dann nennen, unseres Lebens stellen. Nein, wir haben einen Gott, der redet. Und das heißt, wir dürfen auch etwas verstehen. Denn wenn er mit uns redet, dann will er ja, dass wir verstehen, was er redet. Und das ist so wunderbar, dass wir einen Gott haben, der redet von Anfang an, redet er. Und Johannes Schürer hat es nur in ein paar Eckpunkten so festgemacht und hat uns vor einer Woche daran erinnert, er redet von Anfang an. Er spricht, es werde Licht. Schon gleich in den ersten Versen der Bibel offenbart sich Gott als ein Gott, der nicht schweigt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen 1964 auch zu den Deutschen gehörte. Ein ganzes Buch habe ich zu Hause darüber von meinem Vater geerbt, weil er in der Film Selbstkontrolle für Hessen-Nassau war, über den Film Das Schweigen von Ingmar Bergman. Da haben sich die Deutschen bis in den Bundestag hinein darüber aufgeregt, dass da Sekundenbruchteile, ein Ausschnitt aus einem Geschlechtsverkehr gezeigt wurde. In Sekundenbruchteilen wurden da Barrieren abgebaut, die sonst bisher im normalen Kino noch nicht möglich waren. Und ganz Deutschland hat sich aufgeregt. Aber viel zu wenig haben sich meines Erachtens darüber aufgeregt, was die viel tiefere Botschaft dieses Films ist. Die Deutschen blieben wieder mal bei der Moral stecken, aber Ingmar Bergman hat in Interviews gesagt, der Film heißt Das Schweigen, weil es meine Abrechnung ist mit Gott und es ist das Ende gewesen einer Trilogie von drei Filmen, Licht im Winter, wie in einem Spiegel und dann Das Schweigen und ich habe endlich abgerechnet und bin Gott endlich los. Wir haben einen Gott, der schweigt und der nicht eingreift. Und deswegen wird in diesem Film auch das so ausgedrückt, dass keine Hoffnung besteht, dass alles aussichtslos ist und dass nur Verzweiflung übrig bleibt. Das ist die Botschaft, über die wir uns hätten aufregen sollen und dem entgegen hätten setzen sollen. Nein, wir haben einen Gott, der redet. Von Anfang an hat er nicht geschwiegen. Und deswegen gibt es Hoffnung. Das stimmt, der Mensch ist wie Gras und Gottes Reden können wir auch nicht immer verstehen. Aber das ist das Großartige, dass er redet. Und manchmal sogar so persönlich, wie es auch in diesem Prophet Jesaja, viele von uns kennen das auswendig, haben wir als Taufspruch vielleicht gehabt, wenn ihr euch mal erinnert, so ein bisschen links von mir. Manche merken es gar nicht. Und auch als Konfirmationsspruch haben manche dieses Wort gehabt. Fürchte dich nicht, aus Jesaja 43, Vers 1. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott redet uns manchmal so persönlich an, haben Sie das schon mal erfahren, dass man sich spürbar fast bei seinem Namen gerufen findet. Ich meine dich. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das erleben. Und dann sollen wir mit diesem redenden Gott wieder zurückreden. Wir sollen im Gespräch mit ihm sein. Und wenn uns dann sowas begegnet, was Unbegreifliches, ein schrecklicher Todesfall oder qualvolles Sterben oder Leiden, wo wir in die Versuchung kommen, dieses Wort Gottes aus dem Jesaja-Brief, aus dem Jesaja-Buch so zu gebrauchen, dass man sagt, ach, steht ja schon in der Bibel, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. So viel der Himmel höher ist als die Erde, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Ich kann Gott also nicht verstehen. Dann lesen Sie vielleicht mal die moderne Übersetzung, die auch mir einen ganz neuen Blick verschafft hat in der Vorbereitung zu dieser Predigt. Hört sich das nicht ganz anders an, als wir das Wort Gottes manchmal benutzen, um Gott so weit ferne zu halten? Ich lese es mal, wie es hier in der Bibel im heutigen Deutsch steht. Klingt ganz neu, achten Sie mal drauf. Eure Rettung ist nahe, sagt der Herr, denn meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Haben Sie den Unterschied gespürt? Nicht, ich kann ja doch nichts verstehen, das ist ja ein riesengroßer, unendlicher Abstand. Oder wie in der modernen Theologie das auch bestätigt würde, Gott ist der ganz, ganz andere. Gibt es keinen Kontakt. Sondern, nein, Gott hat Möglichkeiten, ganz andere Möglichkeiten, als wir denken, mit Problemen umzugehen. Er hat ganz andere Lösungsmöglichkeiten, als wir denken, dass es für ein Problem Lösungen gibt. Und die will er uns bekannt machen. Ja, zum Beispiel dieses. Die christliche Hoffnung besteht nicht darin, dass man hofft, es wird schon mal irgendwann wieder besser werden. Christen sind gewiss, es ist schon besser geworden. Und deswegen heißt es hier, der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken, seinen eigenen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. Wir brauchen nicht zu warten auf eine bessere Zukunft, auch in Bezug auf die eigenen Probleme, die auch ich in meinem eigenen Leben immer noch habe und mit denen ich, in Bezug auf die ich mich auch oft so tröste. Auch es wird schon nochmal irgendwann besser werden. Sondern dieser Text ruft uns zu, kehr doch um zu dem, der die Wende schon ermöglicht hat. Also Umkehr ist ja Stopp, wenden und zurück. Bekehrt euch zum Herrn. Das heißt, Jesus, in dem hat Gott schon geredet. So deutlich, wie er es deutlicher gar nicht mehr machen kann. Also zum Beispiel nochmal den Hebräerbrief, wo das gebündelt ist, den wir vor einer Woche neu ausgelegt bekommen haben oder wieder. Da heißt es auch, Gott hat geredet auf vielerlei Weise durch die Propheten, wie hier durch den Jesaja oder durch Mose noch früher. Und dann hat er am letzten, zum Schluss, als wäre das sein letztes, bestes Reden in Fülle, geredet durch seinen Sohn. Brauchen wir das nur zu verknüpfen mit dem Anfang vom Johannesevangelium? Am Anfang war das Wort. Und dieses Wort wurde Fleisch. Also Gott hat nicht nur geredet, geistig über allem schwebend, sondern er hat geredet, indem er kam und nicht nur predigte, sondern auch tat. Er hat Taten getan, er hat das Wort Wirklichkeit werden lassen, Fleisch werden lassen, unter uns sichtbar werden lassen. In Jesus Christus Gott zum Anfassen. Das ist doch fantastisch. Und das Wort sagt, die Bibel war so deutlich, dass es nun auf eine Antwort wartet. Was sagen wir nun dazu? Was reden wir nun zu diesem Wort? Nun, Paulus hat Jesus nicht mehr gekannt. Wenn nun einige denken, ja, das wäre ja auch toll, wenn ich mal Jesus wirklich zu Füßen sitzen könnte, wie damals die Menschen zu seinen Füßen gesessen haben und ich hätte ihm sogar meine Fragen stellen können. Paulus hat ihn nicht gekannt und doch hat er trotzdem die Wirkung dieses Wortes so lebensschaffend erlebt, dass auch er völlig umgedreht wurde, völlig in seinen Gedanken gestoppt wurde und neue Gedanken über Gott gefasst hat. Als ehemaliger Pharisäer und Gesetzesprediger wurde er ein feuriger Verkündiger des Evangeliums. Und er hat es so gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Es ist eine Kraft, es ist nicht nur Worte. Wir sagen oft, es sind nur Worte. Aber es ist eine Kraft Gottes, Dynamis steht da im Griechischen sogar. Und diese Kraft hat verändernde Kraft. Alles Fleisch ist wie Gras, richtig. Aber Paulus hat auch gesagt, wenn der äußere Mensch verfällt, kann der innere Mensch doch von Tag zu Tag erneuert werden durch dieses Wort. Ich möchte ein Beispiel nennen aus einem Andachtsbuch über diese verändernde Kraft. Zum Beispiel, dass Worte nicht nur Worte sind. Überschrieben eine Quelle der Kraft. Dr. Claude Fly, ein amerikanischer Landwirtschaftsexperte, war in Uruguay im Auftrag der UNO tätig. Müssen wir überlegen, was ihr jetzt machen wollt. Am besten setzt euch auseinander, dann habt ihr es leichter, still zu werden. So ein bisschen auseinander oder so. Also im Auftrag der UNO, amerikanischer Landwirtschaftsexperte in Uruguay. Eines Tages wurde er auf offener Straße von Tupamaros als Geisel genommen. 8 lange Monate musste er in einem winzigen Versteck tief unter der Erde von unnachgiebigen Gangstern bewacht aushalten. Die lange Zeit der Leiden und Qualen beschrieb Dr. Fly nach seiner Freilassung in dem Buch Gott in meiner Angst. Zitat: Mein Aufenthalt in der Zelle der Tubamaros kommt mir nun wie ein böser Traum vor. Es fällt mir schwer, mich an all die verschiedenen Gefühle und Leidenschaften zu erinnern, die mich so umgetrieben haben. Glücklicherweise hatte ich während der ganzen Zeit ein kleines Neues Testament bei mir. Es wurde für mich die einzige Quelle der Begegnung mit solchen Kräften, die außerhalb meines eigenen Herzens und auch außerhalb meiner Gefängniszelle wirksam waren. Das Klappern von Gewehren, die geladen und entladen wurden, das Geräusch von auf den Boden fallenden Patronenhülsen, dies alles nur 2 Meter von meinem Bett entfernt, waren für mich eine Seelenqual und ließen mich immer wieder vor Angst erschauern. Die ganze Zeit hindurch hielt mich aber die ständige Lektüre des Neuen Testamentes aufrecht. Seite 161 aus diesem Buch. Gott in meiner Angst, heißt es. Das heißt doch, die einzige Quelle der Begegnung mit solchen Kräften, die außerhalb meines eigenen Herzens waren, sagt er. Das heißt, in ihm war nur Angst. In ihm war nur Erschauern bis ins Tiefste, dass er das nächste Opfer des nächsten Schusses einfach liquidiert, ohne dass die Welt davon weiß, sein könnte. Aber ihm wurde durch die Bibel eine andere Kraft ermöglicht, durch den Zuspruch des Wortes Gottes. Und das ist das, warum Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, auch wenn ich dafür sterben müsste. Es ist eine Kraft. Also nicht nur eine schöne Lebensphilosophie, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, es ist eine Kraft. Und so möchte Gottes Wort unter uns auch echte Veränderung einer ganzen Lebenshaltung bewirken. Dieser ganzen Gedankenkräfte, die in uns sind, dass wir einen anderen Blick haben können und eine andere Lebenswirklichkeit ins Auge fassen können, als die, die oft in uns und um uns die einzig Beherrschende zu sein scheint. Und so wunderbar geht dieser Predigttext weiter mit diesem Bild, wo es heißt, ja, wie Saat, wie Regen fällt und kehrt nicht wieder, wie Schnee fällt und kehrt nicht wieder, sondern tut etwas, bewirkt etwas. So soll mein Wort auch sein. Also nehmen wir schon mal nur einen kleinen Regentropfen, kann dir sehr unscheinbar sein, ganz klein, und doch feuchtet er an der Stelle, wo er fällt, die Erde. Oder eine kleine Flocke Schnee. Doch feuchtet er an der Stelle, wo er fällt, die Erde. Und bewirkt, dass wieder da auch Wasser in die Erde kommt, dass wieder was wachsen kann, das dann eventuell Frucht bringt. Wir kennen ja das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, von den verschiedenen Beschaffungen der Erde. Da ist einmal das Land, das festgetreten ist. Da kann das Wort Gottes wenig bewirken. Es wird von den Vögeln gleich wieder weggefressen. Es kann nicht in die Erde. Und der zweite Boden, den Jesus beschreibt, ist der felsige Boden. Da kann es zwar rein, aber es kann nicht Wurzeln schlagen, weil es nicht tief kommt. Und das dritte ist der Boden mit den Dornen durchsetzt. Da wächst so viel anderes, das nimmt dem guten Samen die Kraft. Und nur der vierte Boden ist der gute Boden, wo das aufwächst und bringt viel Frucht. Wie habe ich gestaunt, als ich, der ich das bisher immer so ausgelegt habe, dass nur der vierte Boden von Jesus gepriesen wird und alle anderen sind wertlos. Auf der Gemeindefreizeit letztes Jahr in Bodenrod von unserem Redner Gunter Kiene hörte, ist doch gar nicht so, und fühlte meine Auslegung auch stark kritisiert und habe jetzt umgedacht. Viel hoffnungsvoller, viel tröstlicher hat Gunter Kiene gesagt, ja, viele von uns haben das bisher immer so verstanden, dass der vierte Boden der einzigste ist, der von Jesus gepriesen wird, und alle anderen drei sind wertlos. Der erste Mensch ist der Mensch, der hart geworden ist, der überhaupt nicht mehr hört, da geht überhaupt nichts mehr rein. Der ist durchs Kabelfernsehen so besoffen, der kann überhaupt kein Wort Gottes mehr aufnehmen. Und der zweite Mensch ist der oberflächliche Mensch, der begeisterungsfähig sagt, ja, Jesus, ich will dir folgen. Und schon bei der ersten Schwierigkeit fällt er um, weil das Wort ist nicht tief gegangen. Es hat keine Tiefe, es blieb oberflächlich. Und der dritte ist der, der zwar das schon aufnimmt und da wächst auch was heran, aber der ist beschäftigt mit so viel Sorgen und Dornen, die sind hier das Bild für die Sorgen, die uns alle ablenken können, dass Gottes Reich in uns Wirklichkeit wird, dass diese Dinge das alles letztlich doch wieder ersticken. Und der Gunter Kiene sagte plötzlich, warum ist das so aussichtslos? Gott kann doch den harten Boden wieder aufhaken. Er kann ihn doch wieder weich machen. Ist doch noch Hoffnung da. Das fand ich ganz großartig. Denn das ist das Argument, liebe Gemeinde. Das ist ja derselbe Boden wie der vierte Boden. Er ist nur hart getreten. Ein Mensch, über den vielleicht schon vieles hinweggegangen ist und er ist hart geworden, dass er gar nicht mehr hören kann. Aber es ist derselbe Boden. Er kann wieder aufgelockert werden. Also ist da noch Hoffnung da. Oder der zweite mit den Felsen. Die Felsen, die tief, die kurz unter dem Boden gleich kommen und deswegen kann das Wort nicht wurzeln. Es ist noch Hoffnung da. Denn die Felsen können weggeholt werden. Die können auch weggesprengt werden durch Ereignisse, die Gott geschehen lässt, wodurch er wieder sich Freiraum verschafft für sein Wirken in uns. Wir können auch Steine, die Menschen hindern, dass Gottes Wort wirken kann, vielleicht durch lange Freundschaft mit ihnen wegräumen. Und dann das Dritte, das Unkraut kann doch ausgerissen werden, sodass der Boden, auf dem der gute Same wächst, wieder Luft hat, Sauerstoff hat, Raum hat, sodass sich das wieder entfalten kann. Und so ist doch für alle vier Böden, nicht nur für den guten Boden am Schluss, Hoffnung. Und ist das nicht wunderbar, dass unser Predigttext so schließt? Und sie brauchen jetzt nur, das weiß ich persönlich von mir am besten, es gehört nicht auf die Kanzel, sich diese Dinge vor Augen zu halten, wo sie in ihrem eigenen Leben sagen, es ist keine Hoffnung mehr. Besonders die, die so ein Alter erreicht haben, 40, 50, 60 Jahre, wo sie sagen, es ist alles zu spät. Der Boden ist festgefahren. Ich kann nicht mehr umkehren. Ich kann diese und jene Gewohnheit überhaupt nicht mehr ändern. Ich muss, wie es mir einmal in einer Seelsorge ganz schrecklich passierte, damit leben lernen mit dieser Schuld. Da sagte einer, ich will von Ihnen überhaupt nichts anderes hören, ich will keinen Rat und nichts, ich will nur, dass Sie mir helfen, mit dieser Schuld für immer zu leben. Es gibt keine Lösung mehr für mich. Schrecklich war das. Stattdessen endet unser Predigttext damit, und lassen Sie sich das ganz persönlich gesagt sein, so wie ich mich fragen muss und mir das predigen lassen muss. Gottes Wort kann und will tun, wozu Gott es gesendet hat. Wir müssen uns ihm natürlich aussetzen, aber dann kann es tun, wozu er es gesendet hat. Und das ist Leben schaffen, neue Möglichkeiten aufzeigen. Da, wo wir am Ende sind, wirklich am Ende, da ist Gott noch nicht am Ende, weil so hoch der Himmel über der Erde höher ist, so höher sind Gottes Möglichkeiten. Wir sehen sie noch gar nicht. Gott ist da noch nicht am Ende, wo wir schon am Ende sind. Und das ist das Wunder des Wortes Gottes, dass wir auch in dieser Gemeinde erleben, in unserem Leben, aber auch in unserer Gemeinde, dass es immer wieder tut, wozu Gott es gesendet hat. Tatsächlich schlechte Gewohnheiten stoppen, zur Reue führen und wirklich zur Erneuerung und auch zur Änderung von Menschen, was wahrscheinlich das größte Wunder ist, dass Menschen tatsächlich geändert werden können. Wenn ich es nicht hoffen würde, wenn ich es nicht glauben würde, könnte ich hier nicht mehr stehen und ich wäre auch selber am Ende mit meinem Beruf. Aber immer wieder wird es doch im Kleinen erlebt, manchmal ganz unscheinbar, wie ein Wassertropfen oder eine Schneeflocke. Aber Gott ist da, er redet und schweigt nicht und er tut, was er sich vorgenommen hat. Wir können doch das Kommen seines Reiches letztlich nicht aufhalten. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.